Lassen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man als Österreicher zu Schweizern redet und sie auch noch aufmerksam zuhören und gespannt sind, was der Österreicher da auf der Bühne jetzt zu sagen hat. Wie gesagt, ich weiß das sehr zu schätzen, ist mir eine große Ehre. Ich hoffe, Sie verstehen mich alle. Ich habe versucht, die letzten zwei Tage ein bisschen Schweizerdeutsch verstehen zu lernen. Reden kann ich noch gar nicht, aber ich hoffe, Sie verstehen meine österreichische Hochdeutsch-Version. Sollten Sie irgendwo etwas nicht verstehen, können Sie mich natürlich gerne stoppen und nachfragen, falls ich irgendein Wort verwenden sollte. Und gerne auch nachher, dann stehe ich für Gespräche zur Verfügung. Sie haben schon gehört, ich bin Schwimmer und ich bin Schwimmer im Parasport. Und das bin ich, weil ich einen Arm weniger habe. Das ist offensichtlich, also auch für die, die hinten sitzen. Der linke Arm ist nicht da. Das liegt daran, dass ich am 3. Mai 1998 einen schweren Autounfall hatte, gemeinsam mit meiner Familie. Wir waren in Rumänien, meinen Opa abholen, ein paar Tage Urlaub gemacht und auf dem Rückweg aus Rumänien hat es angefangen, sehr, sehr stark zu regnen. Die Polizei hat uns dann später erzählt, dass ein LKW vor uns Öl verloren hat. Das heißt, es ist Öl auf der Straße gelegen. Zusätzlich zum Regen waren die Straßenverhältnisse 1998 auch nicht die besten. Und das hat alles dazu geführt, dass mein Vater die Kontrolle über den Wagen verloren hat, in dem wir gefahren sind. Das ist ein Foto direkt von der Unfallstelle. Und der Wagen hat sich überschlagen, ist von der Straße weggeschleudert worden. Und ich bin links hinterm Fahrer gesessen und hatte meinen linken Arm im Sicherheitsgurt eingewickelt und habe darauf geschlafen. Und wie das dann passiert ist, dass es uns überschlagen hat, sind natürlich enorme Kräfte, die gewirkt haben. Und die haben dazu geführt, dass der Gurt natürlich blockiert hat und mich hat es aus dem Auto geschleudert und den Arm hat es mir weggerissen. Ich bin dann hinten in dem Graben gelandet. Ich weiß nicht, das geht am Monitor wahrscheinlich nicht, aber in diesem Graben dahinter, 10 bis 15 Meter vom Autowrack entfernt. Und wenn ich auf dieses Bild schaue, und das klingt jetzt vielleicht eigenartig, dann verspüre ich Dankbarkeit. Und ich möchte Ihnen erklären, warum ich Dankbarkeit verspüre und nicht andere Emotionen. Sehen Sie, ich bin da in einem Graben gelandet und mein Leben hätte beendet sein sollen. Ich bin vollkommen davon überzeugt, dass ich dort an dieser Stelle sterben hätte müssen. Bin mit einer offenen Wunde ziemlich lange dort herumgelegen, bis sie mich gefunden haben. Ich hätte an Blutverlust sterben müssen. Die Wunde ist dann durch den Schlamm und durch den Gatsch, dadurch, dass der Boden aufgeweicht war und es alles sehr verregnet war, durch eben den Schmutz verstopft worden. Das hat dazu geführt, dass ich eben nicht zu viel Blut verloren habe. Gleichzeitig hätte ich aber in einer schweren Blutinfektion sterben müssen. Und wenn Sie sich vorstellen, dass es einen kleinen, fünf-, fast sechsjährigen Jungen durch die Luft schleudert und hinten in einen Graben zum Aufschlag bringt, dann können Sie sich vorstellen, dass ein Aufschlag am Genick oder jegliche in der Nähe der Wirbelsäule zu einer Querschnittlähmung oder zum glatten Tod hätte führen sollen. Und trotzdem stehe ich vor Ihnen heute und lebe. Und ich habe eine Erklärung dafür. Ich bin vollkommen davon überzeugt, dass in diesem Moment, dieses Foto, das die größte Tragödie in meinem Leben, die größte Katastrophe in dem Leben meiner Familie symbolisiert, Gott anwesend war. Ich bin vollkommen davon überzeugt, dass seine schützende Hand erstens über unsere Familie war und zweitens im ganz konkreten Plan über mir war. Und wäre Gott nicht anwesend gewesen, dann wäre ich tot gewesen. Und wenn ich meine Geschichte erzähle, fragen Menschen, wie kannst du sagen, dass Gott dort anwesend war? Wenn Gott anwesend gewesen wäre, dann wäre das ja gar nicht passiert. Da sage ich, ja, in unserem menschlichen Verständnis ist das vielleicht eine Logik, der wir folgen würden. Aber sehen Sie, wir sind limitierte Wesen. Wir sind durch Zeit und Raum limitiert und wir sind durch unsere eingeschränkte Wahrnehmungsfähigkeit limitiert. Aber Gott ist nicht limitiert, weder durch Raum und Zeit noch durch unser Verständnis. Und Gott hat einen so großen Plan, den wir so oft gar nicht verstehen können. Und in meinem Leben habe ich gesehen, dass der Plan dort für mich konkret angefangen hat. Und ich weiß, dass er dort anwesend war. Und ich weiß, dass alles, was dort passiert ist, durch seine Hand auch passiert ist. Und er hat es zugelassen, weil er etwas Größeres vorhatte. Was wir sehen, ist eine isolierte Situation. Etwas, das man in dem Moment erlebt, etwas, das man in dem Moment sieht, etwas, das man in dem Moment spürt. Was wir nicht sehen können, sind die vielen, vielen Jahre, die nachfolgen, die vielen, vielen Dinge, die passieren werden, die vielen, vielen Emotionen und die vielen, vielen Erlebnisse, die Gott zulässt und mit denen Gott segnet. Und der Unfall ist jetzt 19 Jahre her und ich kann Ihnen sagen, Gott hat mich gesegnet und Gott hat meine Familie gesegnet. Und ich bin unglaublich dankbar, dass das so passiert ist, wie es passiert ist. Eine kleine Geschichte habe ich noch, vor allem für Kinder ist sie wahrscheinlich interessant. Hinter uns war ein Auto von zwei Deutschen bei diesem Unfall. Und die sind natürlich sofort stehen geblieben, haben erste Hilfe geleistet und haben meine beiden Brüder gefunden, die auch anwesend waren bei diesem Unfall. Mein Vater war schwer verletzt bei dem Unfall, ist dann im Koma gewesen, hatte einen offenen Oberschenkelbruch, das heißt glatt durchgebrochen. Meine Mutter hatte einen offenen Unterschenkelbruch und schwere Schulterverletzungen an der linken Schulter. Mein Großvater ist leider dann 3 Wochen nach dem Unfall verstorben aufgrund der schweren Kopfverletzungen. Und diese beiden Deutschen haben die Schwere des Unfalls erkannt, sind sofort stehen geblieben und haben die Kinder gesucht, haben meine beiden Brüder gefunden und haben meine Mama gefunden. Und meine Mutter ist im Gras außerhalb des Autos gelegen und hat den beiden Deutschen sagen können, ich habe 3 Kinder, suchen Sie meine 3 Kinder, leben meine 3 Kinder. Das haben die Deutschen natürlich nicht beantworten können, weil sie nicht wussten, ob alle 3 Kinder leben. Sie haben nur 2 Kinder gefunden, aber sie wussten, dass sie weiter suchen müssen. Und da fängt für mich auch an, wie Gott in den kleinen Details arbeiten kann, auch wenn wir ihm das gar nicht zutrauen, auch wenn wir ihn einschränken und ihm das vielleicht gar nicht zusprechen. Sehen Sie, hätte meine Mutter in dem Moment des Schmerzes und der Katastrophe nicht an ihre Kinder gedacht, hätte sie nicht erwähnt, dass sie 3 Kinder hat, dann hätten die Deutschen nicht gewusst, dass sie 3 Kinder suchen müssen und ich wäre wahrscheinlich in dem Graben dort verblutet oder anderweitig gestorben. Aber durch die Tatsache, dass die Liebe eines Elternteiles zu seinem Kind etwas so Besonderes ist, etwas so Spezielles ist, hat das dazu beigetragen, dass Gott das verwenden konnte, dass mein Leben gerettet wird. Und wenn ich mir überlege, wie mangelhaft unsere Eltern sind und viele Fehler sie haben und sie sind genauso sündiger wie wir auch und trotzdem haben sie diese reine Liebe für uns Kinder. Und dann sehe ich, dass das Wort Gottes uns zeigt, dass Gott unser allmächtiger Vater ist, der uns unglaublich liebt, eine perfekte Liebe für uns hat. Dann realisiere ich, dass unabhängig von den Umständen, egal was passiert, diese Liebe wird sich nie verändern. Das war für mich der erste Beweis, wie sehr mich Gott liebt, weil er es mir gezeigt hat, durch die Tatsache, wie sehr mich meine Eltern lieben. Es war für mich ganz wichtig, dass ich als Kind das realisiert habe, weil es mir ein Glaubensbeispiel war. Ich habe in meinen Eltern ganz, ganz viel Hoffnung gesehen. Sehen Sie, wie meine Eltern nach Österreich gekommen sind, aus Rumänien hatten sie gar nichts. Mein Vater ist geflüchtet mit einem Sack Tomaten in der Hand, damit er am Weg etwas essen kann. Wie er in Österreich aufgegriffen worden ist und dann alle Dokumente bekommen hat und Aufenthaltsrecht und so Sachen, war Gottes Hand so gegenwärtig, dass er auch zu meinen Eltern gesprochen hat und ihnen versprochen hat, ich werde euch segnen. Ich werde euch segnen und ich werde euch so segnen, dass sich andere wundern werden, wie sehr man nur gesegnet sein kann. Und nur wenige Jahre später passiert dann sowas. Was ist die erste menschliche Reaktion? Echt jetzt? Ist das dein Segen, Gott? Ist das dein Versprechen? Großvater stirbt, beide Eltern schwer verletzt, Kind bleibt mit einer Behinderung über. Ist das dein Segen, Herr? Das ist die natürliche Reaktion, weil wir einfach limitiert und eingeschränkt denken. Wir bleiben im Moment, anstatt dass wir dem vertrauen, was er ist. Sehen Sie, die große Frage, warum, taucht dann immer auf, oder? Sie kennen das ganz bestimmt aus Ihrem eigenen Leben und ich habe das in meinem Leben gesehen. Warum, Herr? Warum ich? Warum das? Warum so? Die Frage, warum, impliziert automatisch ein Misstrauen gegenüber dem, dem wir es stellen. Die Frage, warum, zeigt, dass wir im Glauben noch wachsen müssen. Ich glaube, die richtige Frage, die wir uns in schwierigen Situationen stellen müssten, ist, mit wem habe ich es zu tun? Wer ist mein Gegenüber? Wem darf ich vertrauen? Und das Wort Gottes antwortet uns und zeigt uns, mit wem wir es zu tun haben. Und zeigt uns, wie sehr uns Gott liebt und wie sehr er seine Pläne einzeln und einzeln in jedem kleinen Detail plant, damit wir gesegnet werden können und damit wir unseren großen Teil in seinem Plan machen können. Und genau das habe ich in meinem Leben gesehen und erleben dürfen. Und ich möchte Ihnen jetzt dann zeigen, was ich jetzt konkret meine. So. Jetzt habe ich was kaputt gemacht anscheinend. Genau. Ich habe nach dem Unfall mit der Therapie angefangen, Rehabilitation. Sie sehen mich da mit meiner Armprothese. Ich war ein sehr glückliches Kind, ich hatte eine wunderschöne Kindheit. Ich habe in meinen Eltern so viel Hoffnung gesehen, das hat mir Hoffnung gegeben. Ich hatte nie Zweifel an meinem Selbstwert, ich hatte nie Zweifel daran, dass ich geliebt bin. Und das hat mir alles dabei geholfen, dass ich in meiner Situation das Leben genießen konnte und das Leben dankbar annehmen konnte. Da sehen Sie, da hatte ich die Prothese noch, jetzt habe ich keine Prothese, weil es mir einfach... ich weiß nicht, die Prothese ist mir ein bisschen im Weg. Ich fühle mich natürlicher so, wie ich jetzt unterwegs bin. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen in der Rehabilitation mit dem Schwimmsport als zu Therapiezwecken, das heißt für meine Wirbelsäule, für meine Rückenmuskulatur, damit ich gesund aufwachse, damit ich gestärkt sein kann und einfach eine Lebensqualität haben kann, trotz Behinderung. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich zeigen muss. So. Kein Problem.
Trinkpause.
Danke sehr.
Okay, jetzt.
Ja, jetzt geht's gut. Ich werde es jetzt hinlegen, damit ich nichts mehr kaputt mache. Ich habe dann mit dem Schwimmsport angefangen. Das Bild ist gemacht worden, wie ich 12 Jahre alt war bei der Staatsmeisterschaft 2005. Und ich bin damals Staatsmeister geworden in Österreich. Ich war damals 12 und war somit der schnellste Brustschwimmer im Paraschwimmen. Mit 12 Jahren. Etwas, was ich mir nie erwartet hätte, aber was ganz essentiell war und ganz wichtig war für mich. Sehen Sie, in der Schule haben die Hänseleien schon angefangen. In der Volksschule war alles ganz super. Ich hatte eine unglaublich tolle Volksschullehrerin, die allen Kindern erklärt hat, was ich kann und was ich nicht kann, wo ich Hilfe brauche, wo ich keine Hilfe brauche. Dadurch hat sie diese Barrieren Behinderung gegenüber abgebaut. In der Unterstufe, wenn Kinder in die Pubertät kommen, werden sie ganz besonders witzig. Ich war natürlich rumänischer Abstammung, dadurch war das sehr aufgelegt, dass ich der einarmige Bandit war und solche Sachen, die immer wieder gekommen sind, die einen jungen Menschen mit Behinderung auch in ein Ungleichgewicht bringen können. Und auf der einen Seite hört man dann solche Sachen, wo man gehänselt wird, wo vielleicht Anfeindungen kommen. Und auf der anderen Seite denkt man sich, okay, aber warum passiert das? Warum machen das die Menschen? Bin ich echt weniger wert, nur weil mir ein Arm fehlt? Bin ich echt dadurch eine Zielscheibe? Verstehe ich nicht. Und gleichzeitig hatte ich aber meinen Sport und bin dann durch den Sport zu der Erkenntnis gekommen, dass ich sehr wohl auch Dinge erreichen kann und dass ich sehr wohl auch meine Ziele und meine Träume erreichen kann. Aber ich muss natürlich etwas dafür tun. Ich muss mir Ziele setzen, ich muss eine Vision haben. Und dann muss ich die Schritte dafür tun. Eine ganz wichtige Lektion für diesen Bereich meines Lebens hatte ich unmittelbar nach dem Unfall, wo ich wenige Wochen nachher im Kindergarten war, um meine Kollegen zu besuchen. Die haben natürlich erfahren, was passiert ist. Und eines der Kinder war ganz besonders schlau und hat sich gedacht, okay, naja, dem Andi fehlt jetzt ein Arm. Ich habe zwei Arme. Das heißt, ich bin im Überlegen und ist zu mir gekommen und hat gesagt, du kannst jetzt nicht mehr gegen mich kämpfen, weil dir fehlt ein Arm. Mehr habe ich nicht gebraucht. Also ich wollte ihm beweisen, dass ich sehr wohl noch immer gegen ihn kämpfen kann, auch wenn mir ein Arm fehlt und ich einen Arm weniger habe. Ich möchte keine Gewalt verherrlichen, ganz weit weg der Gedanke von mir. Auf jeden Fall stand ich vor einer vermeintlich unlösbaren Aufgabe. Ich habe ihn gesehen, er hatte zwei Arme und ich hatte einen Arm. Somit musste ich einen Umweg finden, eine Lösung finden für eine spezielle Situation. Ich musste also das, was ich habe, ganz besonders einsetzen. Und ich musste mir ein Ziel setzen und dann die Zwischenschritte analysieren. Ich habe meinen Fuß hinter seinen Fuß gestellt und ihn mit dem einen Arm über meinen Fuß drüber gehaut und er ist am Boden dann gelegen. Und wie er dann am Boden gelegen ist, hat er realisiert, ich kann sehr wohl. Und wie er am Boden gelegen ist, habe ich auch realisiert, ich kann sehr wohl. Und das hat mir als Kind schon gezeigt, ich muss mich nicht einschränken lassen. Und diese Lügen, die auftauchen, wo Menschen meinen, dass ich etwas nicht kann oder dass ich weniger wert bin, das brauche ich mir nicht anhören. Und der Sport hat mir eine Bestätigung gegeben, dass ich relativ früh meine Ziele erreichen konnte. Es war eine Balance, die wiederhergestellt wurde. Wenn Sie sich da eine Waage vorstellen, also dann die zweite Hand, und man kommt ins Ungleichgewicht und die Menschen reden blöd und die Kinder machen Witze. Und bevor man anfängt, das zu glauben, hatte ich die Bestätigung, dass ich aber sehr wohl einen Wert habe. Ich war der schnellste Österreicher auf 100 Meter Brust. Und das hat mir langsam meine Ziele realisieren lassen, dass ich ganz, ganz, ganz viel vor mir habe. Das Bild ist 2008 geschossen worden, vorm Eingang bei den Paralympics in Peking. Das heißt, ich bin mit 16 bei meinen ersten Paralympischen Spielen dabei gewesen und es war unglaublich. Ich glaube, man sieht mir meine Freude und meine Emotionen an. Man sieht mir an, wie glücklich ich war, dass ich dort dabei sein durfte. Die besten Parasportler der Welt versammeln sich, um die schnellsten Schwimmer zu küren und ich kann da mittendrin sein. Ich hatte ein unglaubliches Rennen. Ich bin Sechster gewesen im Finale, was eine vollkommene Überraschung war als 16-jähriger Junge. Und da habe ich zum ersten Mal den Gedanken gehabt, okay, jetzt war ich da dabei, das hat mir gefallen, aber noch mehr würde es mir gefallen, wenn ich am Podium stehen könnte. Wenn ich irgendwann einmal am Podium stehen kann und eine paralympische Medaille entgegennehmen kann. Diese Vision, dieses Ziel hat sich langsam formiert und mit Peking hatte ich zum allerersten Mal diese Formulierung, ich möchte eine paralympische Medaille machen. Sehen Sie, ein Ziel und eine Vision zu haben, verlangt aber automatisch Aktionen zu setzen. Weil nur Ziele und Visionen zu haben, aber nichts dafür zu tun, ist zwar schön und gut, aber das wird einen nicht weiterbringen. Und diese Lektion musste ich auch dann über die weiteren Jahre lernen. Ich habe dann immer mehr trainiert, bin immer mehr disziplinierter geworden, habe immer mehr geschaut, dass ich mein Training hochwertig halten kann. Und es hat alles gut ausgeschaut und ich habe mich sehr gut entwickelt und ich bin langsam meinem Ziel näher gekommen und war dann bei den Paralympics in London 2012 am Start. Bin das Rennen meines Lebens geschwommen, habe alles gegeben, was ich konnte. Ich bin Bestzeit geschwommen, über eine Sekunde habe ich mich verbessert, was Welten sind bei uns. Und ich glaube, meinem Gesichtsausdruck können Sie entnehmen, dass es nicht gereicht hat. Ich bin Vierter geworden und es waren 24 Hundertstel, die auf die Bronzemedaille gefehlt haben. Das ist im Schwimmen nichts. Und dann schaut man zurück aufs Leben und stellt sich wieder diese Frage, die auftaucht. Warum? Jetzt habe ich so lange so hart trainiert. Jetzt habe ich so lange alles gegeben für dieses eine Ziel, für diesen einen Traum. Und von meiner Seite habe ich alles gemacht und es hat auch alles super geklappt, aber das Endergebnis passt einfach nicht. Das Endergebnis hat nicht gepasst. Ich bin Vierter gewesen. Das ist als Sportler, glaube ich, es gibt wenig Frustrierendes, als Vierter zu werden. Und ich habe vielleicht in dem Moment nicht verstanden, warum das so sein musste. Aber ich habe verstanden, dass ich nicht aufgeben darf. Ich wäre bereit gewesen, in dem Moment alles hinzuschmeißen. Zu sagen, das hat keinen Sinn, ich habe hart gearbeitet, es ist nichts draus geworden, ich lasse es bleiben, es interessiert mich nicht mehr. Ich bin dann aber weiter gegangen in die Mixed Zone, dort ist mein Trainer zu mir gekommen und hat gesagt, Andi, du bist super geschwommen, das war halt heute leider nicht dein Tag, aber in 4 Jahren machen wir Gold. Und ich habe gesagt, ja passt, in 4 Jahren machen wir Gold. Dieses Ziel haben wir dann revidiert. Dann haben wir gesagt, in 4 Jahren machen wir eine Medaille, weil wir gewusst haben, dass Gold dann wahrscheinlich doch zu unrealistisch ist. Aber es war wieder wichtig, dass ich ein neues Ziel hatte. Dass ich ein neues Ziel, eine neue Vision mir gesetzt habe und mich nicht von den Umständen fertig machen habe lassen. Hätte ich dort aufgegeben und hätte ich dort gesagt, so, das war's jetzt, hätte ich nicht das erleben dürfen, was ich die nächsten Jahre erlebt habe. Und eine weitere Lektion habe ich da noch gelernt und die möchte ich Ihnen dann am Schluss weitergeben. Sehen Sie, ein Jahr später war die Weltmeisterschaft in Montreal und ich glaube, in meinem Gesichtsausdruck hier können Sie wieder entnehmen, es hat perfekt gepasst. Ich bin Vize-Weltmeister geworden. Ein Jahr, nachdem ich bei den Paralympics Vierter wurde, war ich plötzlich Zweiter der Welt. Zweiter der Welt in einem Rennen, das sehr gut gelaufen ist. Ich war zwar nicht so schnell, aber ich war sehr zufrieden mit dem Rennverlauf und ich hatte meine Silbermedaille bei einer Weltmeisterschaft. Ein weiterer Traum, dem ich mich nähern konnte. Hätte ich also in London aufgegeben und hätte ich es sein lassen, hätte ich dort mein Ziel aufgegeben, dann hätte ich das nicht erleben dürfen. Aber sehen Sie, das Leben spielt dann natürlich Situationen, die wir nicht verstehen. Und es geht hoch und dann geht es wieder runter. Das ist wieder geschossen worden, ein Jahr später bei der Europameisterschaft, wo ich als Goldfavorit ins Rennen gegangen bin. Und Sie dürfen raten, welche Platzierung ich gemacht habe. Ich bin Vierter geworden. Und Sie dürfen auch den Zeitabstand erraten, mit dem ich die Bronzemedaille verpasst habe. Es war irgendwo im Bereich von 2 bis 3 Zehntel. Das ist nichts. Und so viel Frustration und so viele Fragen wieder. Warum? Ich war doch Goldfavorit. Ich hätte die Goldmedaille gewinnen müssen. Ich verstehe das nicht. Ich hatte keine Erklärung. Ich habe bis zum heutigen Tag keine Erklärung, warum dieses Rennen so verlaufen ist, wie es verlaufen ist im Endeffekt. Aber ich glaube, dass Gott auch solche Situationen verwendet, um uns bestimmte Dinge beizubringen, um uns zu schleifen, um uns zu zeigen, dass wir uns nicht auf diese Dinge zurücklehnen dürfen. Ich darf mich nicht zurücklehnen, dass ich Vize-Weltmeister bin. Ich muss weitermachen. Wahrscheinlich hatte ich schon meine Selbstverständlichkeit. Naja, als Vize-Weltmeister und der Weltmeister ist nicht da. Das heißt, ich habe Gold automatisch in der Tasche. Super, oder? Nein. Wir dürfen nie aufhören, unser Bestes zu geben. Wir dürfen nie aufhören, selbstgefällig zu werden. Wir dürfen nie aufhören, selbstzufrieden zu sein. Und das war eine Lektion, die ich da gelernt habe. Und eine weitere Lektion: Ich darf mich nicht so sehr auf diese Dinge konzentrieren. Und das ist jetzt vielleicht ein Paradoxum, weil ich jetzt eingeladen werde wegen meinen Medaillen. Und dann erzähle ich den Menschen, dass die Medaillen eigentlich gar nicht so wichtig sind. Es sind schöne Dinge, es sind Dinge, die ein Segen sind, Dinge, die man genießen darf. Aber ich glaube, hätte ich da den Europameistertitel gemacht und hätte ich da die Goldmedaille gewonnen, hätte ich ein bisschen meinen Fokus verloren. Ich hätte wahrscheinlich zu sehr dann auf meine Kräfte vertraut und zu sehr auf das, was ich kann und zu sehr auf das, was ich geleistet habe, anstatt auf den, der mir das alles ermöglicht hat. Und immer wieder war es wichtig für mich, dass ich zurückgeholt werde. Ich war oben, ich war Vize-Weltmeister und dann war ich Vierter bei der Europameisterschaft. Und in diesen schwierigen Momenten stellt sich wieder die Frage, was mache ich? Mache ich weiter oder höre ich auf? Lasse ich zu, dass negative Gedanken mich fertig machen? Oder vertraue ich dem, der mir all das ermöglicht hat? Und vertraue ich dem, der mir dieses Versprechen gegeben hat, dass er mit mir ist? Für mich war es eine sehr, sehr schwierige Zeit wieder, sportlich gesehen. Menschlich habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und weil ich nicht aufgehört habe, hatte ich den großen Segen, dass ich dann in Rio mit dabei sein dürfte. Und ich möchte, dass wir uns kurz das Video anschauen vom Wettkampf. Und da durfte ich das hier miterleben. Das ist der Einmarsch.
Austria's Andrea Sonnier, 4th in 2012, 6th in 2008. He's been increasing by two steadily. He hopes to make it to the medals podium after podium finishes at the last two World Championships as well.
Sie müssen sich vorstellen, das Stadion ist voll. 15, 16.000 Menschen, die dort zuschauen. Die Aufregung war unglaublich. Ich habe in meinem Leben noch nie so ein schwieriges Rennen gehabt. Und ich habe 8 Jahre darauf hingearbeitet, dass ich hier mein Ziel erreichen kann. Und der Dritte von unten.
A good solid start, but underwater looks good from Salguero and Onea, and it is those two who come up in front while making a real challenge from lane 7 is Herendin of the United States, but at the moment not looking necessarily comfortable, but certainly in front at the moment is Salguero of Spain.
Ich hätte schon mit dem Leader mithalten müssen, das wäre meine Zielzeit gewesen, wie ich angehen hätte wollen. Da sieht man mich, der Sportler, ganz unten.
But I tell you what, Herendin in lane 7 is having a terrific swim as well, and he's
habe nur als Vierter oder Fünfter angeschlagen, also bei der Wende gar nicht so schnell gewesen. Und es hat nicht gut ausgeschaut. Mein Trainer hat gemeint, irgendwann ab der Hälfte des Rennens einfach nicht mehr hinschauen können, weil er wusste, was passieren wird. Sehen Sie, wie viel Vertrauen er in mich hatte.
Well, it does look to be a strong swim from Herendin, but now coming back on the inside of Salguero is Murlacci of Italy.
Wie gesagt, der Dritte von unten, derzeit an vierter, fünfter Stelle ungefähr.
Italian, and he's making a fighting challenge for one. But Herendin holding on to medal position, although he's been challenged now by Onea of Austria. It's going to be a champion, Salguero, for the win. He takes gold in 1:11:11. The silver goes to Murlacci, and Onea denies Herendin at the wall after a fine fight back in the last 15 minutes in the pool. Herendin looked good after his impressive start, but in the end, it is Salguero who takes it from Murlacci, with Onea claiming Austria's
Mr. Sieger, der junge Spanier.
First medal in the pool.
Das ist mein Siegesschrei gewesen, falls Sie den gehört haben. Also mein Bronzeschrei. Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich habe nicht glauben können, dass es endlich geklappt hat. Mir war die Zeit egal, das Rennen war grauenhaft. Ich habe mein Ziel erreicht. Ich habe die Medaille gewinnen können.
Und
ein paar Bilder folgen, glaube ich, noch, wo man sieht, wie sehr ich mich gefreut habe, wie ich den Jubelschrei hinausgelassen habe.
Did easily touch in at the wall first and had a fantastic turn, pushed off so strongly. Could see there.
Wende war nicht optimal, zu viel Körperbewegung, Kopf angeströmt gewesen.
And it was Salguero who looked really unchallenged in the last 15 or so, and a great fight back.
Da sieht man nochmal, wie knapp es war an den beiden, an den drei Außenbahnen.
Bronze as well.
Wie eng das alles beieinander war.
Well, it was an impressive swim by Herendeen to challenge for a medal. But look at the delight from Onea. He's never medaled at a Paralympic Games after.
Ich kann Ihnen gar nicht erklären, welche Emotionen aus mir herausgekommen sind. 8 Jahre Training, 8 Jahre hartes Training, damit ich dort am Podium stehen kann und diesen Moment genießen kann. Und ich habe diese Zeit genutzt, um auf mein Leben zurückzuschauen. Und ich habe zurückgeschaut an den Anfang, auf dieses erste Bild, das ich Ihnen gezeigt habe. Sehen Sie, hätte ich meinen Lebenswert oder meinen Lebensinhalt, meine Lebensdefinition an diesem ersten Bild festgemacht. Katastrophe, Tragödie, Schmerz. Dann wäre ich in diesen negativen Plätzen geblieben. Aber ich habe verstanden, dass das Leben nicht nur aus einem Bild besteht. Das Leben ist die Summe von so viel mehr. Und das Leben ist das, was Gott uns führt und was er uns zeigt. Und für mich hat Römerbrief 8,28 als Kind schon mir einfach Hoffnung gegeben. Ich möchte das kurz vorlesen für Sie. Wahrscheinlich kennen Sie den Vers schon. Mich hat er sehr geprägt. Das eine aber wissen wir. Wer Gott liebt, dem dient alles, aber auch wirklich alles zu seinem Heil. Denn dazu hat Gott selbst ihn erwählt und berufen. Da gibt es für mich ein Keyword, das alles überschattet hat. Alles. Aber auch wirklich alles dient zu unserem Guten. Und das ist für uns so unverständlich. Krankheit kann zu unserem Guten dienen. Tragödie, Unfall kann zu unserem Guten dienen. Schmerz kann zu unserem Guten dienen. Für mich war dieser Vers augenöffnend. Ich habe verstanden, dass der Unfall zu meinem Guten dienen kann. Auch wenn ich am Anfang nicht mir erklären konnte, wie das gehen soll. Wie soll Gott aus etwas so Schwerwiegendem etwas so Schönes machen? Wie soll das funktionieren? Aber da kommt Gottes Perfektheit und Gottes Allmächtigkeit ins Spiel. Er kann das. Wir limitieren ihn, wir schränken ihn ein und trotzdem zeigt er uns, dass er das kann. Für mich war das augenöffnend und ich habe verstanden, dass ich Hoffnung haben muss und dass Gott etwas Schönes machen kann. Und wenn er es nicht hier macht, auf dieser Erde, dann macht er es schön im Himmel und verwendet das, was er mir hier schenkt und wie er mich hier bearbeitet dafür. Ein weiteres Geschenk des Wortes habe ich bekommen, in Matthäus 28. Matthäus 28, Vers 20 und 19. Ich muss nur schnell finden. Genau. Und das ist ein Versprechen, das Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen in meine Nachfolge. Tauft sie und führt sie hinein in die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Lehrt sie, so zu leben, wie ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer und überall bei euch, bis an das Ende dieser Welt. Es ist ein unglaubliches Versprechen, das mir so viel Kraft gegeben hat. Sehen Sie, ich bin nicht alleine. Und dort, in diesem Schlammloch, wo ich sterben hätte müssen, war ich nicht alleine. Warum? Weil Jesus versprochen hat, dass er immer bei mir sein wird. Und sehen Sie, in den schwierigen Situationen im sportlichen Leben, aber auch im menschlichen Leben, in den Fragen dieser Welt, in den Katastrophen, die uns begegnen werden, mit denen wir zu kämpfen haben werden, habe ich realisiert, ich bin nicht alleine. Wenn ich die Person kenne, die mit mir ist, wenn ich weiß, wer Jesus ist, dann weiß ich auch, dass ich ihm vertrauen kann. Sehen Sie, Saulus, als er Jesus kennengelernt hat, hat er 2 Fragen gestellt. Wer bist du und was muss ich tun? Als ich realisiert habe, wer Jesus ist, mit wem ich es zu tun habe, habe ich verstanden, was meine Identität ist. Ich bin der Sohn eines Königs. Ich bin Gottes Sohn und er liebt mich so sehr, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat für mich. So sehr. Für jemanden, der es nicht verdient hat, errettet zu werden. Über die Jahre hinweg habe ich verstanden, was mein eigentliches Problem ist. Mein eigentliches Problem ist nicht Mangel an Medaillen. Mein eigentliches Problem ist die Sünde in meinem Leben. Und ich habe realisiert, dass ich weder durch Erfolge, weder durch schneller Schwimmen, weder durch mehr Gewinnen etwas machen kann, damit ich vor Gott Gefallen finde. Nichts, was ich getan habe, nichts, was ich tue, hilft mir, dass ich vor Gott gefallen finde. Das Einzige, was das Problem, das ich mit Gott hatte, das Problem der Sünde lösen konnte, war Jesus Christus. Und all diese Momente auf den Podien dieser Welt, und ich habe viel gesehen und ich habe viel gewonnen, ich habe viel bereist, mir fehlen noch 2 Kontinente, dann habe ich die ganze Welt gesehen. Ich habe Medaillen gewonnen bei Paralympics, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. All diese Momente zusammen auf den Podien dieser Welt vergleichen sich nicht wie der eine Moment, wo ich vor dem Kreuz Jesu gekniet habe und erkannt habe, dass nur er das Problem meiner Sünde lösen kann. Dass nur sein Blut mich reinwaschen kann. Dass nur er mir Hoffnung geben kann. Dass nur er die einzige Person ist, die ich neben mir brauche in allen Situationen. Und dann ist alles gut. Auch wenn es weh tut, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es schmerzhaft ist. Aber wenn Jesus dabei ist, brauche ich nicht mehr. Wie ich das realisiert habe, wissen Sie, was passiert ist? Die zweite Frage hat sich beantwortet, die Saulus Jesus gestellt hat. Was muss ich tun? Ich hatte eine Vision und ich hatte ein Ziel. Weil ich Jesus kannte und meine Identität bekommen habe, meine neue Identität in Jesus Christus, habe ich automatisch gewusst, was ich tun muss. Ich muss die Menschen lieben. Ich muss ihnen zeigen, wie sehr Gott in meinem Leben gearbeitet hat. Ich muss ihnen zeigen, welche Wunder er getan hat, wie perfekt er jedes Detail geplant hat, damit ich heute hier stehen kann, damit ich ihnen heute erzählen kann, wie großartig und gut unser Gott ist. Damit ein Einarmiger ihnen erzählen kann, wie toll es ist, den Arm zu heben im Gesang zum Herrn Jesus. Wie toll es ist, alles, was man hat, vor ihm hinzulegen. Und wie viel Frieden und Ruhe das einem geben kann in einer Welt, wo man, wenn man etwas anders ist, automatisch ein Außenseiter ist. In einer Welt, wo man vielleicht schief angeschaut wird, wenn einem ein Arm fehlt. In einer Welt, wo man von anderen Kindern beleidigt wird deswegen. In dieser Welt hatte ich Ruhe und Frieden, weil ich Jesus Christus kennengelernt habe. Weil ich meinen Wert nicht in den Medaillen gefunden habe. Das Problem ist, wenn ich mich mit den Medaillen identifiziert hätte und ich freue mich über die Medaillen und das ist mein Ziel als Sportler, so viele zu gewinnen, aber wenn das mein Lebensinhalt ist, dann habe ich ein großes Problem. Wissen Sie warum? Es wird einen Moment geben, wo ich keine Medaillen mehr gewinnen werde. Somit hätte ich keinen Lebensinhalt mehr. Was ist die Folge? Kann sehr, sehr negativ werden. Eine Perspektivlosigkeit zu haben, nicht zu wissen, wohin man geht. Was das Ziel unseres Lebens ist, das ist sehr, sehr gefährlich. Genauso Gesundheit. Wenn Gesundheit Lebensinhalt wird, Gesundheit ist was sehr Gutes, sobald es zum Lebensinhalt wird, haben wir ein Problem, wenn die Gesundheit weg ist. Dann haben wir nämlich keinen Lebensinhalt mehr. Deswegen muss Jesus Christus der Lebensinhalt für unser Leben sein, weil Jesus Christus wird nicht weggehen. Und unabhängig von der Situation und von allen Dingen, die wir durchleben werden, die wir erleben werden, er hat ein Versprechen gegeben. Ich bin immer und überall bei euch, bis an das Ende dieser Welt. Und ich glaube das aus ganzem Herzen. Und komme, was wolle, Jesus ist mit mir. Und das gibt mir Lebensfreude und das gibt mir Lebensinhalt. Und das gibt mir eine Vision und eine Perspektive. Und ich kann erfreut durchs Leben gehen. Auch wenn es am Anfang nicht so gut ausgeschaut hat. Und ich bin Gott dankbar, dass ich nicht hier stehen geblieben bin. Und dass ich Ihnen heute dieses Bild zeigen kann, und dass ich Ihnen dieses Bild zeigen kann. Und ich hoffe, Sie können das für Ihr Leben übernehmen. Erfreuen Sie sich an den schönen Dingen. Aber lassen Sie nicht zu, dass die schönen Dinge Ihr Lebensinhalt werden. Lernen Sie Jesus kennen. Suchen Sie ihn. Weil wenn Sie genau wissen, wer er ist, dann wissen Sie auch, was Sie zu tun haben. Sobald Jesus die Rolle Ihrer Identität eingenommen hat, wird Jesus auch die Rolle Ihrer Aktionsbereitschaft sein. Und Sie werden sehen, was das für Kräfte und Energien freisetzen kann und was das für eine Lebensfreude geben kann und was das für einen Seelenfrieden geben kann. Und ich wünsche Ihnen das. Lassen Sie sich nicht von schwierigen Situationen fertig machen. Verlieren Sie nie die Hoffnung. Die Tatsache, dass meine Eltern die Hoffnung nicht verloren haben, dass sie im Glauben geblieben sind, dass sie wussten, Gott hat ein Versprechen gegeben und er wird das einlösen und er wird das erfüllen. Und Gott hat versprochen, dass er uns segnen wird, dass sich andere wundern werden. Ich sage Ihnen, Gott hat uns so gesegnet, dass ich mich wundere. Wie das möglich sein kann. Lassen Sie zu, dass Jesus Ihnen Lebensinhalt ist. Lassen Sie zu, dass Sie ihn kennenlernen und dass er Ihnen die Sünden vergibt. Und dass Sie mit ihm dann auf dem gemeinsamen Weg in seinem perfekten Plan starten können. Das ist mein Wunsch für Sie. Und dafür bete ich. Und hören Sie nie auf, für andere zu beten. Noch eine ganz kleine Geschichte. Ich fand das sehr gut, dass Sie für den Sohn vom Andi gebetet haben. machen Sie das weiterhin. Ich habe vor einigen Jahren, wie ich mein Zeugnis gegeben habe in einer rumänischen Gemeinde, weil ich in einer rumänischen Gemeinde aktiv bin, ist dann ein Freund von mir zu mir gekommen und hat gesagt, Andi, jetzt wo du das erzählt hast, ist mir was eingefallen. Wie ihr den Unfall hattet, haben wir für euch gebetet. Wir haben für euch gebetet, dass der Herr euch hilft, dass er euch segnet und dass ihr gut aus diesem Unfall herauskommt. Heute stehe ich vor Ihnen und ich kann Ihnen sagen, Gott hat diese Gebete erhört, weil er mit uns ist und uns nie aufgibt. Der Herr segne Sie alle.